Liebe Brüder und Schwestern, wir betrachten nun die siebte Auslegung zum ersten Korintherbrief unter der Überschrift Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. 1. Korinther 6, Vers 1 bis 8. Bevor ich das lese, die Frage an euch: Hat euch schon einmal jemand Unrecht getan? Habt ihr schon einmal das Gefühl gehabt, jemand würde euch Unrecht tun? Wahrscheinlich jeder, aber die Frage auch, habt ihr schon mal einmal jemand Unrecht getan? Und waren das Christen? Das ist genau unser Thema heute Abend. Rechtssachen, Rechtsstreitigkeiten unter Christen. Ich lese also die Verse 1 bis 8 aus 1. Korinther 6. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther und sicherlich auch an jeden von uns: Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, ihr nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Euch zur Schande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen, und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Vielmehr tut ihr Unrecht und übervorteilt, und das unter Brüdern. Soweit das Wort Gottes. Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Das Thema. Wir erleben in unserer Zeit eine wahre Prozessflut. Wo man hinschaut, sprießen Anwaltspraxen aus dem Boden. Und bei den neuen Gesetzen, die immer undurchsichtiger werden, werden die Rechtsstreitigkeiten noch zunehmen. Es gibt jetzt die Antidiskriminierungsgesetze und da kann sich jeder darauf berufen, ich werde diskriminiert, und eine Flut von Prozessen wird die Folge sein. Die Anwälte gehören zur meistbeschäftigten Berufssparte in unserer Zeit. Und es war übrigens zur Zeit der alten Griechen nicht anders. Praktisch jeder Athener war schon einmal vor Gericht, entweder als Kläger oder Angeklagter oder Geschworener oder Richter, denn jeder ab 30 Jahre konnte als Berater oder Beisitzer oder als Geschworener berufen werden. Jeder, der 60 Jahre alt war, konnte als Richter berufen werden, sodass das eine übliche Sache war, dass man vor Gericht erscheinen musste. Und auch die Korinther waren von diesem Denken geprägt. Ja, das ist ganz normal, dass man Rechtsstreitigkeiten durchführt vor diesen weltlichen Gerichten. In Israel hat man das so gesehen, dass es eine Schande ist, wenn Juden, wenn Angehörige des Volkes Gottes vor weltlichen heidnischen Gerichten miteinander prozessieren. Man hat deshalb dann im Römerreich, als der Herr Jesus auf der Erde wandelte, den Juden in Israel und auch anderswo in der Diaspora-Situation zugebilligt, ihre Rechtsstreitigkeiten untereinander durchzuführen. Sie konnten also ohne Hinzuziehung einer heidnisch-griechisch-römischen Gerichtsbarkeit ihre Streitigkeiten selber regeln. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Nur eines durften sie nicht tun. Sie durften keine Todesurteile fällen und Todesstrafen vollstrecken und ausführen. Und deshalb haben die Führer Israels im Jahre 33 nach Christus den Herrn Jesus vor Pilatus, den römischen Statthalter, bringen müssen, weil sie wollten, dass er zum Tode verurteilt werden soll, Dazu brauchten sie die weltliche römische Gerichtsbarkeit. Das konnte ja Synhedrium selber nicht entscheiden. Aber es galt als Schande, wenn man vor ein nicht-israelisches Gericht gezogen ist. Man hatte selber seine eigenen Gremien auch zugebilligt bekommen, mit dieser Ausnahme der Todesstrafe. Die christliche Gemeinde, die Urgemeinde, galt im Römerreich als eine jüdische Abspaltung, eine jüdische Sekte sozusagen, innerhalb des Judentums. Man hat ihnen auch das zugestanden, ihre Dinge selber zu regeln. Und von diesem Hintergrund her muss man es als besondere Schande sehen, wenn dann die Christen, die ersten Christen, auch in Korinth, trotzdem vor weltliche, heidnische, griechische oder römische Gerichte gezogen sind und ihre Rechtsstreitigkeiten vor Ungläubigen durchgeführt haben. Soweit ein ganz kleiner Exkurs zum geschichtlichen Hintergrund, um das auch historisch besser einordnen zu können. Nun, bevor ich das Wort Gottes, das wir gelesen haben, Vers für Vers auslegen möchte, mit des Herrn Hilfe, möchte ich 5 unterschiedliche Fälle mit uns kurz betrachten, bezüglich juristischer Streitigkeiten. Es ist ja nicht jeder Fall dem anderen gleich. Aber jetzt generell Situationen, keine Einzelverfahren, sondern einfach mal Situationen. Streitigkeiten kann es natürlich geben über die verschiedensten Themen, über Geldsachen, über Erbsachen, Besitzstreitigkeiten, familienrechtliche Streitigkeiten, Scheidungen, Verleumdungsklagen. Wir wissen ja, man kann praktisch über alles und jedes prozessieren. Aber die Frage ist nun, wer wen anklagt und wer von wem angeklagt wird. Das ist auch wichtig. Und das ist auch im Wort Gottes durchaus unterschiedlich gesehen. Erste Möglichkeit, als Christ werde ich angeklagt um des Glaubens willen. Da bin ich unschuldig. Es klagt mich jemand an, der gegen meinen Glauben steht, der mich ausschalten will, vielleicht sogar vernichten möchte. Dann werde ich vor Gericht gezogen, ohne eigene Schuld. Es zieht mich eine atheistische oder heidnische oder antichristliche Öffentlichkeit vor Gericht. Das ist hier sicherlich nicht gemeint in 1. Korinther 6. Es geht um Rechtssachen zwischen Christen und nicht, wenn ein Christ um seines Glaubens willen verfolgt oder angeklagt wird. Was tut man dann? Dann gilt es auch vor Gericht, den Herrn zu bezeugen, die Wahrheit zu sagen, die Lügen zu widerlegen, die gesagt werden, aber nicht ungerecht zurückzuschlagen. Einfach ein Jünger Jesu auch vor Gericht zu sein, wenn man unschuldig dahin gezogen wird, um des Herrn Jesus willen. Der Jesus sagt, selig seid ihr, wenn sie euch um der Gerechtigkeit willen und um des Glaubens willen vor Gericht stellen. Groß wird euer Lohn im Himmel sein. Ich gebe es jetzt frei wieder, steht in der Bergpredigt, auch an anderen Stellen. Zweite Möglichkeit, ich werde als Christ angeklagt um eigener Schuld willen. Ich habe als Christ etwas angestellt, das kann auch einem Christen passieren, obwohl es heißt, du sollst nicht stehlen, nicht töten, nicht Ehe brechen und so weiter. Aber ich habe als Christ versagt und dann werde ich zu Recht angeklagt. Dann muss ich auch vor Gericht und es ist aber auch wirklich meine Schuld. Das ist auch eine Schande. Wenn ein Christ straffällig wird, nicht um Jesu willen, sondern um eigener Schuld willen, dann liegt kein Segen darauf. Das ist an sich selbstverständlich. Und dann habe ich nur eine Möglichkeit, die Schuld bekennen, Buße darüber tun, die Sache in Ordnung bringen, das Gestohlene zurückzugeben und um Vergebung zu bitten, wenn ich jemand Unrecht getan habe. Da werde ich auch vor Gericht gestellt, aber zu Recht. Und das ist hier nicht ausgeschlossen. Gottes Wort wird niemals dem Unrecht das Recht reden. Also wird niemals Unrecht als Recht hinstellen. Und weltliche Gerichte haben ja auch ihren Sinn. Sie sind eingesetzt, um die äußere Ordnung im Staat aufrechtzuerhalten, um dem Diebstahl, dem Mord und anderen groben Vergehen zu wehren. Also, wenn wir das gelesen haben, wir dürfen das nicht isoliert betrachten. Das heißt nicht, dass weltliche Gerichte überhaupt keine Funktion mehr hätten, sondern es geht hier um Rechtsstreitigkeiten zwischen Christen. Also erster Fall, ich werde verfolgt um Jesu willen. Zweiter Fall, ich werde verfolgt um eigener Schuld willen. Dritte Möglichkeit, ich werde als Christ von anderen Christen angeklagt. Wegen irgendwelcher Rivalitäten, vielleicht geht es auch um Geld oder um Verleumdungen oder was auch immer. Und das, sagt nun Gottes Wort hier ganz klar, das sollte nicht sein. Da gilt es lieber, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, Feindesliebe zu praktizieren, Versöhnung zu suchen und die Sache innergemeindlich zu regeln, gemäß Matthäus 18, dass man Brüder der Gemeinde hinzuzieht, die diese Sache schlichten, ohne ungläubige weltliche Richter damit zu belasten und damit der Welt ein Schauspiel zu bieten. Ich gebe jetzt erstmal einen Überblick, ja, das ist die dritte Möglichkeit. Also wenn ich als Christ von anderen Christen angeklagt werde, aus welchen Gründen auch immer, dann sollten beide Seiten die Versöhnung suchen und eine innergemeindliche Lösung durch einen Schlichter, durch einen weisen Bruder oder mehrere Brüder, die geistliche Erfahrung und auch Lebenserfahrung haben, die da hinzugezogen werden sollten. Vierte Möglichkeit, jetzt bin ich der Ankläger, als Christ klage ich andere Menschen an, aber keine Gläubigen, Ungläubige klage ich an, zum Beispiel, weil sie mich bestohlen haben, zum Beispiel, weil sie jemand getötet haben, ich sage es mal etwas extrem, weil ein Unrecht geschehen ist. Darf ich das tun? Es ist oftmals eine Gewissensentscheidung. Ja. Ich möchte kein Urteil fällen über jemanden, der das tut. Es ist ja keine innergemeindliche Streitigkeit. Es ist wirklich großes Unrecht geschehen. Und manche Christen sagen, da muss ich jetzt Anzeige erstatten. Die haben mir mein Auto gestohlen, es muss gemeldet werden. Ja, da müssen wir Anzeige erstatten. Und ich bin auch der Meinung, dass das durch 1. Korinther 6 nicht unbedingt ausgeschlossen ist, sondern dass es hier um weltliche Gerechtigkeit geht, nicht um Rechtsstreit zwischen Christen. Das macht der Gemeinde keine Schande, wenn mir Unrecht geschehen ist, ein weltliches Gericht in Anspruch nehme. Allerdings kann ich als Christ insofern auch da Zeugnis geben, dass ich demjenigen, der mir Unrecht getan hat, vergebe. Auch öffentlich vergebe. Und es gibt hier auch extreme Beispiele aus der Geschichte der Gemeinde Jesu, wo Christen sogar solchen Menschen vergeben haben, die einen Angehörigen getötet haben. Bekanntes Beispiel, die Witwe von Jim Elliot. Jim Elliot wurde ja von den Auka-Indianern ermordet auf dem Missionsfeld. Sie ist dorthin gegangen, hat ihnen vergeben und hat dort weitergearbeitet als Missionarin. Ja. Das ist ein großes Zeugnis. Oder auch die Witwe des einen Bruders in der Türkei, der ermordet wurde mit zwei anderen türkischen Brüdern zusammen. Sie hat im türkischen Fernsehen gesagt, die Frau Geske heißt sie, der Herr möge ihnen vergeben, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sind natürlich großartige Zeichen der Feindesliebe und Vergebungsgnade Gottes, die hier groß aufleuchtet. Aber wie gesagt, das ist hier in 1. Korinther 6 nicht gemeint, weil es hier ein Problem ist, das zwischen Christen und Ungläubigen sich abspielt und nicht zwischen Christen und Christen. Und der sechste Fall nun, das ist praktisch die Umdrehung des Falles 3, wo ich der Fall 3 war, ich werde als Christ von anderen Christen angeklagt. Und die Möglichkeit 6 nun ist, ich als Christ klage andere Christen an. Das ist das Gleiche, gerade nur umgedreht. Und das sollte natürlich genauso nicht sein, dass ich zum Ankläger von anderen Christen werde und vor ein weltliches Gericht ziehe, um mein Recht einzufordern. Nein, das sollte innerhalb der Gemeinde Jesu gerichtet und geklärt werden, gemäß Matthäus 18. Vielleicht darf ich an der Stelle bezeugen, dass ich das schon mehrfach in meinem Leben praktiziert habe. Ich war schon mehrfach in der Versuchung, vor weltliches Gericht zu ziehen. Einmal war es wegen Verleumdungen, die über mich ausgestreut wurden. Das ist dann schon sehr schmerzlich, wenn man das nicht öffentlich klarstellen kann. Und dann war es auch wegen Unrecht, dass mir Geld vorenthalten wurde von einem früheren Arbeitgeber. Haben auch überlegt, sollen wir da prozessieren dagegen? Teil der Abfindung, der jetzt immer noch fehlt. Ja, aber wir haben gemerkt, wenn wir den geistlichen Weg gehen und es dem Herrn hinlegen, dass er wunderbar eingreift. Ich darf das einfach so bezeugen. Ich habe damals, war schon über 10 Jahre zurück, auf die Verleumdungsklage verzichtet. Es gab dann einige Jahre später ein Versöhnungsgespräch mit dem Mann, der mir so hart zugesetzt hat. Und da waren 4 Brüder dabei, als Schlichter sozusagen. Das war nach Matthäus 18. Da sind wir den Weg gegangen. Wir haben Brüder hinzugezogen, die Zeugen dabei waren, wo Dinge ausgeräumt wurden, die zwischen uns standen. Massive Schuld auch. und es wurde bekannt, vor dem Herrn offengelegt und bereinigt. Mit diesem Mann, ein recht bekannter Mann im evangelikalen Bereich, gibt es immer noch große theologische Unterschiede. Die wurden natürlich nicht bereinigt, weil das sind unterschiedliches Bibelverständnis und Verständnis der Ökumene insbesondere. Aber persönliche Verletzungen, Beleidigungen und so weiter, die konnten vor Gottes Angesicht ausgeräumt werden. Und seither hat sich die Lage auf diesem Gebiet entspannt. Auch mit anderen theologischen Gegnern habe ich das Gespräch gesucht, dass nicht die persönlichen Verletzungen das Gespräch noch verschärfen, auch wenn manche Fragen unterschiedlich gesehen werden. Es heißt ja, soweit es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das heißt nicht, dass wir die Wahrheit verwässern und sagen, ja, die Lehrfragen sind auch gleichgültig und zweitrangig. Aber selbst wenn wir sehr hart ringen müssen um die Wahrheit aufgrund der Heiligen Schrift, gilt es doch, fair zu bleiben und die Wahrheit in Liebe zu sagen. Und auch wir haben Stückwerk Erkenntnis, das macht uns demütig, dass ich niemals sagen kann, aber ich bin jetzt der Einzige, der die absolut richtige Erkenntnis hat und du liegst garantiert falsch. Ja, das ist sehr gefährlich, wenn wir mal in so eine Haltung kommen sollten, dass ich immer alles richtig sehe. Es wird manchmal ja auch unterstellt, einigen Brüdern, ja, der meint immer, er sieht alles richtig. Ich persönlich denke das nicht von mir. Ich habe schon mehrfach im Leben, im Glaubensleben, meine Meinung revidieren müssen. Und habe manches dazugelernt und bin auch nicht fertig mit dem Lernen. Denn Gottes Wort ist so groß und großartig, dass wir immer Schüler bleiben in der Lehrstube unseres großen Gottes. Und deshalb sollen wir auch bei theologischen Diskussionen demütig bleiben und doch das, was wir an Wahrheit erkannt haben, in Liebe dem anderen erklären. Und auch, manchmal muss man auch darum ringen, aber so, dass man nicht unter die Gürtellinie schießt und schon gar nicht vor weltlichen Gerichten irgendwelche Differenzen austrägt zwischen Brüdern und auch Schwestern oder überhaupt in Gemeinden. Ich war mal einige Jahre Schriftleiter in einem Verband. Bis jetzt, ich bin schon vor 6 Jahren dort ausgeschieden, ich sage jetzt nicht, welche Vereinigung das war, bis jetzt führen Mitglieder des Vorstandes Prozesse miteinander bis zu den höchsten Gerichten. Und ich habe damals, wo ich das gemerkt habe, gesagt, damit habe ich nichts zu tun, ich will damit nichts, will mich damit nicht belasten. Ich stand immer zwischen den Fronten, ja. Selber hatte ich kein Problem mit den Gerichten, aber ich habe gesagt, wenn ihr nur vor Gerichten miteinander verkehrt in dem Vorstand, dann möchte ich da nicht irgendwie noch als Feigenblättchen mit fungieren, habe ich mich zurückgezogen. Ich konnte auch nicht helfen. Wenn ich irgendwie hätte helfen können noch, hätte ich vielleicht noch gerungen, aber da, wo dann Dinge so ungeistlich sind, sich entwickeln, muss man sich dann zurückziehen, dass man nicht nur als Deckmantel für die Schuld anderer missbraucht wird. Ja, und da, wo jetzt jemand mir noch Geld schuldet, haben auch gedacht, sollen wir es einklagen, aber wir haben es nicht getan. Und der Herr hat uns über die Maßen versorgt, sodass wir jetzt auf diese Schuld des anderen gar nicht mehr angewiesen sind. Gestern wurde etwas erwähnt, deshalb sage ich das noch. Aber ich sage jetzt nicht, worum es sich konkret handelt. Ich möchte ja keine Namen nennen. Wir wollen auch niemanden an den Pranger stellen. Und sicherlich haben auch wir, habe ich auch anderen auch schon Unrecht getan. Und wenn uns der Herr das bewusst macht, dann wollen wir auch darüber Buße tun und die Dinge in Ordnung bringen, soweit es noch möglich ist. Manchmal ist der andere ja auch schon verstorben und dann ist es zu spät. Aber solange der andere Part noch lebt, ist immer noch Zeit, Dinge zu bereinigen und sich vor Gottes Angesicht zu versöhnen. Keine billige Versöhnung auf Kosten der Wahrheit, aber in der Wahrheit. Ja, nun möchte ich nochmal zurückkommen auf Kapitel 6 und Vers für Vers noch einiges dazu sagen. Der Apostel Paulus schreibt also, wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Man muss genau auf die Formulierung achten. Jedes Wort ist wichtig im Wort Gottes. Wie kann jemand von euch wagen, das zu tun? Warum so scharf formuliert? Weil das eine Schande ist für die Gemeinde Jesu, wenn sie keine andere Möglichkeit hat, als vor der Welt, vor Ungläubigen ihre Streitigkeiten auszutragen. Ich erinnere mich an diesen Verein da vor 6, 8 Jahren. Da haben die Gerichte bei mir angerufen und haben gesagt, sagen Sie mal, besteht Ihr Vorstand wirklich aus Christen? Sind das Christen? die so miteinander prozessieren. Ja, ich habe das hautnah erlebt, wie die Welt darüber den Kopf schüttelt. Manchmal denkt man dann, ja, die Leute, die dann da in der Welt sind, die sind vielleicht manchmal christlicher als die, die sich Christen nennen, wenn sie sich dann die Köpfe vor Gericht einschlagen. Das ist eine dermaßen große Schande, dass man da nur sagen kann, kehrt um und hört auf oder nennt euch nicht mehr Christen, sonst bringt ihr Schande auf die Gemeinde Jesu. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor den Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Es ist viel besser, Brüder des Vertrauens zu suchen, und zwar Brüder, denen beide Seiten Vertrauen entgegenbringen. Dass solche Brüder dann schlichten, dass sie in diesen Kreis kommen oder in diese Gemeinde, wo Streit ist, und sagen, jetzt sagt mal jede Seite ihren Standpunkt. Ja. Und wo es fehlt, wo es mangelt. Und dann wollen wir beten erstmal zusammen und dann die Dinge klären im Angesicht Gottes. Natürlich, liebe Geschwister, gibt es manchmal Lehrfragen. Wenn eine Seite es absolut so sieht und die andere absolut so, ist manchmal besser, man trennt sich dann friedlich, bevor man sich die Köpfe einschlägt. Es hat keinen Sinn, in einer Gemeinde gegensätzliche Lehren auf Dauer zu tragen. Das macht die Gemeinde von innen her kaputt. Das geht auch nicht. Auch eine große Not. Aber da ist es dann besser, so wie es auch in 1. Korinther 7 steht. Wir kommen noch morgen zum Thema Ehe und Ehescheidung. Analog dazu zu sagen, Gott hat euch zum Frieden berufen und nicht zum ewigen Streiten. Manchmal ist es besser dann zu sagen, lieber friedliche Trennung als ewiger Streit. Aber das sollte in der Regel nicht sein. Wir haben ja das gemeinsame Wort Gottes und wenn der Heilige Geist uns leitet, können wir doch auch das Wort so verstehen, wie es da steht und uns darunter beugen. Wenn es Lehrfragen sind, ist es oft schwierig. Wenn es persönliche Rivalitäten sind, wir hatten das am ersten Abend, wo es um Spaltungen ging in der Gemeinde. Wenn es persönliche Rivalitäten sind, dann, wenn es wirklich beide Seiten Christen sind, dann sollte es doch möglich sein, dass jede Seite Buße tut und sagt, du vergib mir, ich habe verletzende Worte gesagt. Und der andere sagt auch, ich habe dich auch verletzt. Und sie bereinigen es im Angesicht Gottes. Auf keinen Fall aber verweltliche Gerichte gehen bei Streitigkeiten in Gemeinden. Dann kann man die Gemeinde gleich auflösen, wenn man das tut. Das ist meine Meinung und ich denke auch die Meinung der Heiligen Schrift. Und die Begründung, das ist eine großartige Begründung, die jetzt hier kommt. Eine überraschende Begründung, was man vielleicht gar nicht weiß. Mich hat es auch überrascht, immer wenn ich das lese hier, was da steht jetzt in Vers 2. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Seht ihr das Verhältnis? Jetzt streitet man über wirklich geringe Sachen, sogar vor weltlichen Gerichten. Aber die Heiligen, das sind alle gläubigen, wiedergeborenen Christen, die werden sogar einmal die Welt richten. Wann wird denn das geschehen eigentlich? Sagt da das Wort Gottes etwas? Wann wird das geschehen? Wann werden wir die Welt richten? Es gibt einige Hinweise, wann das geschehen wird. Und insbesondere eine Stelle möchte ich dazu lesen. In Offenbarung 20, wo es um das tausendjährige Reich geht. Und da heißt es in Vers 4, und ich sah Throne, Offenbarung 20, Vers 4. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier, also den Antichristen, und sein Bild und die sein Zeichen, das Malzeichen, 666, nicht angenommen hatten an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit Christus 1000 Jahre. Die Heiligen werden die Welt richten. Das ist zukünftig, ganz eindeutig. Sie werden die Welt richten im zukünftigen 1000-jährigen Reich mit Christus. Es gibt auch andere Stellen, die das unterstreichen, zum Beispiel Matthäus 19, Vers 28. Da lesen wir, und das sagt der Herr Jesus selber zu seinen Jüngern, Matthäus 19, Vers 28. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, übersetzt Luther wörtlich, heißt es hier Palingenesis, das heißt Neuerschaffung, bei der Neuerschaffung oder Wiederherstellung der Erde nach der Schlacht von Harmagedon, ist auch das tausendjährige Reich gemeint, werdet ihr bei der Neuerschaffung, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Die Apostel sind da gemeint, außer Judas, da ist ja dann Matthias nachgewählt und auch Paulus ist Apostel. Aber jedenfalls die Apostel, die engsten Jünger Jesu Christi, werden richten die 12 Stämme Israels. Das ist zukünftig. Die Heiligen werden die Welt richten. Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht genug. Man könnte einfügen, jetzt in dieser Weltzeit geringe Dinge zu richten. Ein so großartiges Gericht hat der Herr uns aufgetragen, seiner Gemeinde, wenn wir einmal mit ihm nach der Entrückung vom Himmel mit ihm kommen werden und über dieses tausendjährige Reich, über die Völker herrschen. Und auch, dann auch in Ewigkeit dürfen wir in seiner Gegenwart sein. Und dann noch eine Steigerung. Es kommt jetzt noch eine Steigerung. Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Das ist eine geheimnisvolle Stelle. Ja. Gibt auch nicht viel mehr Hinweise in der Schrift, was das bedeuten könnte. Aber man kann so sehen, dass Gott auf jeden Fall sein Gericht üben wird über die gefallenen Engel, über die Dämonen, die von Gott abgefallen sind. Und auch die Gemeinde wird da wohl mitrichten über diese zu teuflischen Dämonen gewordenen abgefallenen Engel. Die verdienen Gericht. Es kann aber darüber hinaus auch heißen, dass die Gemeinde, die Heiligen, die Gläubigen auch über die Engelwelt insgesamt gestellt werden. Jetzt sind ja die Engel so quasi über uns, unsichtbar, ja, erscheinen und wirken, greifen ein in die Heilsgeschichte. Aber ja, die Gemeinde, die bewährten Jünger und Jüngerinnen des Herrn Jesus, sie werden sogar über der Engelwelt einmal stehen. Das ist eine großartige Verheißung, ein Vorrecht, das Gottes Wort uns hier gibt. Und wenn wir es einmal von dieser Dimension her sehen, was der Herr uns hier zusagt und verheißt, wie gering machen sich dann Geldstreitigkeiten in der Gemeinde aus, ja. Da geht es ums Geld oder irgendwelche Rivalitäten zwischen Brüdern. Wie lächerlich wirkt das dann dagegen? Und ist es auch? Also wir müssen alles im richtigen Verhältnis sehen. Es ist eine großartige Bestimmung, die uns hier vor Augen gemalt wird. Und jetzt kommt auch noch einmal die Situationsbeschreibung in Vers 4. Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, also Rechtsstreitigkeiten führt, ihr nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und das sind Ungläubige, Außenstehende, Heiden, und setzt sie zu Richtern. Können denn Ungläubige recht urteilen, was Gemeinden brauchen? Können sie gar nicht, weil sie den Geist Gottes nicht haben. Das ist völlig absurd und unmöglich. Und man kann so sagen, lieber ein ganz einfacher, ungelehrter, nicht akademischer Gläubiger, der überhaupt noch kein Jurabuch gelesen hat im Rechtsstudium, kann viel mehr sagen in der Gemeinde Jesu, wenn er den Heiligen Geist hat, als ein Richter, der 10 oder 20 akademische Grade hat. Ich habe es mal etwas zugespitzt gesagt. Weil dieser Richter, auch wenn er noch so viel akademische Ausbildung hat, das BGB und alles auswendig kennen sollte, hat er trotzdem nicht den Geist Gottes, der ihn leitet, das richtige Urteil bezüglich der Gemeinde Jesu zu treffen. Ihr nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zu Richtern. Euch zur Schande muss ich da sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? solch ein Bruder, der könnte dann vielleicht sagen, wenn irgendwelche Geldstreitigkeiten sind, könnte er sagen, teilt miteinander, findet einen ehrlichen Kompromiss und räumt den Streit aus. Übrigens bei weltlichen Gerichten geht es heute auch oft in die Richtung, dass man versucht, solche Kompromisse zu finden. Wie nennt sich das? Wie? Vergleich, ja. Das ist manchmal gar nicht so dumm, es ist allerdings auch nicht immer gerecht, aber man versucht damit dem Streit ein Ende zu setzen. Ja, und es ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn man auch in der Gemeinde allerdings einen ehrlichen Kompromiss sucht zwischen den Streitigkeiten, weil sonst das ewig weitergeht. Und dann sollte auch jede Seite nachgeben und lieber Unrecht leiden als Unrecht tun. Lieber mit weniger zufrieden sein als zu viel zu fordern, mal deutlich gesagt. Denn der Herr Jesus selber ist uns da das größte Vorbild. Was tat er, als er angeklagt wurde? Er schalt nicht wieder, als er gescholten wurde. So heißt es einmal. Wie ein Lamm ließ er sich zur Schlachtbank führen. Er tat den Mund nicht auf und gab keine bösen Widerworte, überhaupt nicht. Und wir haben vorhin gehört in der Bergpredigt, was der Herr Jesus sagt, wenn dich einer auf die, welche Wange ist zuerst? Rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke da. Fällt uns das leicht? Uns nicht, mit unserer Fleischesnatur, die immer noch uns anficht. Aber wenn wir die Lammesnatur des Herrn Jesus haben, dann können wir das praktizieren. Und nur so wird auch die Spirale der Gewalt abgebrochen. Und der Mensch, der dann die andere Wange auch noch schlagen möchte, der wird zum Nachdenken kommen. Warum schlägt er jetzt nicht zurück? Und dann kann es bei ihm auch Klick machen. Und er wird merken, Barmherzigkeit, Vergebung, Liebe, Liebe. Dann heißt es weiter, vielmehr rechtet ein Bruder mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist nicht leicht, denn jeder von uns hat auch ein Gerechtigkeitsgefühl. Manchmal möchte man sagen, nein, dieses Unrecht, das kann ich jetzt nicht verkraften, da muss ich zurückschlagen, da muss man sich wehren. Und wie gesagt, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er möchte nicht, dass das Unrecht zunimmt. Er möchte Gerechtigkeit schaffen, aber er schafft auf seine Weise und zu seiner Zeit. Wenn wir aber für unsere Gerechtigkeit kämpfen, tun wir es oft mit fleischlichen Waffen. Und wir verletzen den anderen, wir schlagen unverhältnismäßig zurück. Wenn man Anwälte nimmt, sind die auch nicht immer gerecht. Die suchen dann auch den Vorteil, holen auch viel Geld raus und empfehlen manchmal dann auch Mittel, die gar nicht geistlich zu verantworten sind. Jeder, der schon mal mit Gerichten zu tun hat, weiß das, was da alles so läuft. An halbwahren Dingen und eidesstattlichen Versicherungen, die gar nicht stimmen und. Ja, da wird man sogar noch zu falschem Eid verpflichtet, fast schon. Und deshalb ist es ein gefährlicher Weg, diesen Rechtsweg unter allen Umständen beschreiten zu wollen. Deshalb sagt Gottes Wort, warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Meistens geht es gar nicht um weltbewegende Dinge, sondern einfach um Recht haben wollen. Und da gilt es, auch sich einmal zurückzunehmen und nicht sich persönlich rächen zu wollen. Ich lese dazu einmal aus der Bergpredigt Matthäus 5, Verse 38 bis 42. Der Herr Jesus spricht, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, also doch so rum, dann dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir beugen will. Und dann heißt es weiter, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich denke, da brauche ich nichts hinzufügen. Das ist die Art unseres Heilandes Jesus, dem wir immer ähnlicher werden sollten. Und nicht unähnlicher als Christen, sondern ähnlicher werden. Der Herr Jesus hat auch auf die Frage, wie oft man vergeben soll, eine ganz klare Antwort gegeben. Wer weiß, wie oft man vergeben soll? 490 Mal. Aber so ist es gar nicht gemeint, sondern es ist eine Zahl der Vollkommenheit. 7 mal 70 Mal. Die 7 ist schon eine vollkommene Zahl, die 70 dann auch nochmal gesteigert. Das heißt, man soll so vollkommen vergeben, dass nichts mehr im Raume stehen bleibt zwischen den Brüdern und Schwestern. Und der Zusammenhang, wo das gesagt wird, ist auch interessant. Es ist nämlich genau dieses bekannte Kapitel Matthäus 18, wo auch schon das Gleichnis vom verlorenen Schaf sich findet und anschließend die Gemeinderegel über die Ermahnung bei Sünde, die wir heute Morgen betrachtet haben. Ja, nimm noch 2 Brüder dazu, wenn er auf dich nicht hört. Und dann erst, wenn er auch dann nicht hört, sage es der Gemeinde. Und dann erst der Ausschluss nach diesen Stufen. Und gleich anschließend kommt dann von der Vergebung. Es kommt noch das Binden und Lösen der Schuld. Und dann kommt von der Vergebung, das lese ich jetzt doch nochmal vor. Da trat Petrus, also das ist Matthäus 18, ab Vers 21, da trat Petrus zu ihm, zum Herrn Jesus, und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7 Mal? Schon enorm groß, 7 Mal. Ja, wenn man schon einmal vergibt, ist schon viel. Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir nicht 7 Mal, sondern 70 Mal 7 Mal. Und dann bringt der Herr Jesus ein Gleichnis. Er sagt: Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Ich habe das mal ausgerechnet. Es ist eine astronomisch hohe Zahl. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Über 50 Millionen Euro. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihnen seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also Leibknechtschaft, die ganze Familie sollte in die Sklaverei verkauft werden. Und es ist so schrecklich, dass jetzt Folgendes geschieht. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Große Herausforderung, wenn er das alles bezahlen will. Aber er war wirklich verzweifelt. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Wunderbar. Damit könnte die Geschichte zu Ende sein. Happy End. Ist es aber nicht. Leider nicht. Was passiert jetzt? Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Da war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Wie viel Euro sind das? Ein paar hundert Euro. Im Vergleich zu 50 Millionen ist das nicht viel. 100 Silbergroschen. Und er erließ es ihm auch, so wie sein Herr es ihm erlassen hatte. So hätte es sein müssen. Denn er hatte ja schon diese Riesenschuld erlassen bekommen. Was sind da noch die 400 oder 500 Euro dem gegenüber? Aber nein, es ist unbegreiflich, was der jetzt tut. Es heißt jetzt: Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Genau das Gleiche, was er getan hatte bei seinem Herrn. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis. Da ging er zum Anwalt. Seht ihr? Rechtsstreit. und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und traurig und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Die Menschen beobachten es sehr genau, was da abläuft, auch wenn Christen so ungerecht gegeneinander vorgehen. Kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, den Quälern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Das heißt, er wurde ewig gequält, er kam in die Verdammnis, denn er konnte diese Riesenschuld nicht zahlen. Das ist eine so große Schuld für einen Normalsterblichen, dass das heißt, ewig, ewig muss er dafür leiden, in der Verdammnis. Er wurde also in die Hölle geworfen. Und so sagte Herr Jesus abschließend: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Das Wort von Herzen wollen wir dabei nicht übersehen. Von Herzen vergeben. Nicht nur zähneknirschend. Ja, ich vergebe dem jetzt, dass ich Ruhe habe und so. Von Herzen. Ihn als Bruder wieder wahrnehmen und annehmen. Auch wenn es vielleicht schwerfällt, wenn viel passiert ist. Wie ist es aber, wenn der andere gar keine Vergebung will? Oder nicht zur Versöhnung bereit ist? Ich kann das einmal versuchen von meiner Seite, ich kann das zweimal versuchen, ich kann es vielleicht auch dreimal versuchen. Das sollte ich allerdings tun. Und wenn dann aber der andere nicht will, bleibt die ganze Schuld auf ihm. Das lesen wir direkt nach dem Vaterunser, eine sehr ernste Stelle. Für alle Menschen, die nicht versöhnungsbereit sind, eine ernste, sehr ernste Ermahnung. Das steht in Matthäus, auch in Matthäus der Bergpredigt, nach dem Vaterunser. Im Vaterunser selber heißt es ja in Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir bitten um Vergebung der Schuld. Aber Voraussetzung ist, dass auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und dann heißt es, direkt nach dem Vaterunser, also ganz zentral. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das heißt, dann bleibt die Schuld auf dem Unversöhnlichen. Bis in Ewigkeit, wenn der Mensch nicht zur Umkehr findet und vergebungsbereit ist. Und deshalb, liebe Geschwister und liebe Gäste, wenn ihr noch mit irgendjemand Streit habt und von euch aus an sich auf ihn zugehen solltet, dann tut es, solange es noch Zeit ist. Auch jetzt ist die Möglichkeit, in diesen Tagen, man kann auch anrufen, man kann einen Brief schreiben, man kann sagen, lass uns die Dinge bereinigen, das sind ja oft persönliche Verletzungen. Auch in theologischen Fragen kann man miteinander reden. Wenn man das Gleiche erkennt, ist es schön. Wenn man nicht das Gleiche erkennt, muss man sich auch stehen lassen. Man sollte aber auch nicht ewig streiten über Dinge, sondern den anderen dann trotzdem, wenn es noch im Rahmen der biblischen Erkenntnis ist, als Bruder stehen lassen. Wenn es allerdings Sektenlehren sind, dann darf man die auch nicht mehr als Bruder bezeichnen. Das ist nochmal eine andere Sache. Ja, mit Sektierern haben wir keine geistliche Gemeinschaft, die völlig antibiblische Lehren vertreten. Zum Beispiel Zeugen Jehovas, sage ich immer, sind keine Christen, das sind eher Moslems. Die haben ein völlig anderes Gottesverständnis. Jesus nicht als Gott, sondern nur als Geschöpf, als Erzengel und so weiter. Also das ist außerhalb des christlichen Glaubens. Aber da, wo die Bibel die gemeinsame Basis ist und nicht verfälscht wird, da sind wir auch Brüder und Schwestern. Ja, ich möchte abschließen mit einem Zitat aus dem sehr guten Kommentar von John MacArthur, 1. Korintherbrief. Und er schreibt Folgendes, was auch mir sehr zu Herzen gegangen ist, als ich es gelesen habe. Etwas längeres Zitat auf Seite 154, 155. Er sagt: Christen, die andere Christen vor Gericht bringen, haben geistlich schon verloren, bevor der Prozess überhaupt anfängt. Ja. Geistlich schon verloren, bevor der Fall angehört wurde. Die Tatsache, dass sie Prozesse führen, ist ein Zeichen moralischen und geistlichen Schadens. Ein Gläubiger, der seinen Bruder oder seine Schwester vor Gericht zieht, verliert aus Gottes Sicht den Fall immer. Und ich ergänze, selbst wenn er im Urteil gewinnen sollte, aber geistlich hat er verloren. Er hat bereits einen geistlichen Schaden erlitten. Er ist eigensüchtig und bringt Gottes Macht, Weisheit und Werk in Verruf, wenn er versucht, seine Wünsche vor einem Gericht von Ungläubigen durchzusetzen. Weiter schreibt MacArthur: Es ist weitaus besser, finanziell zu verlieren als geistlich. Selbst wenn wir eindeutig im Recht sind, haben wir nicht das moralische und geistliche Recht, darauf vor einem weltlichen Gericht zu beharren. Wenn der Bruder uns irgendwie Unrecht getan hat, sollten wir ihm vergeben und die Auswirkungen der Angelegenheit in Gottes Hände legen. Zitat Ende. Dieser Abschnitt hat zu mir auch sehr stark gesprochen, weil, wie gesagt, mir schuldet ein Bruder noch eine größere Summe, was eindeutig Unrecht ist. Aber ich habe darauf verzichtet. Und jetzt ist es so ausgegangen, dass er tief verschuldet ist inzwischen. Hat gedacht, er könne dadurch Gewinn machen. Und der Herr hat es selber auf seine Weise gerichtet. Ohne, dass ich jetzt schadenfroh darüber sein möchte, aber ja, der Herr hat mir es erstattet und ihm hat das weggenommen. Ohne, dass wir einen Prozess führen mussten miteinander. Das sage ich einfach als Zeugnis euch, um euch auch zu ermutigen, legt es dem Herrn hin. Legt es dem Herrn hin, auch wenn es Erbstreitigkeiten oder sonst irgendwelche Dinge sein sollen. Das ist oft eine große Not zwischen Gläubigen, wenn man ein Häusle erbt, gerade im Schwäbischen. Wie viele pietistischen Kreise sind da schon auseinandergegangen, weil da in der eigenen Gemeinschaft dann hin und her prozessiert wurde. Ein großer Jammer. Da wäre gut, wenn innerhalb dieser christlichen Gemeinschaft oder Gemeinde vollmächtige Brüder sind, die dann schlichten, ohne dass es von weltliches Gericht muss. Ja, dann schließe ich noch mit einem weiteren Zitat von MacArthur. Wenn uns Unrecht getan wird oder wir übervorteilt werden, sollten wir vergeben, nicht verbittern. Wenn wir den Bruder nicht überzeugen können, die Sache richtig zu stellen, und wenn er auf andere Gläubige nicht hören wird, ist es besser, wenn wir den Verlust oder das Unrecht erdulden, als ihn zu verklagen. Jesus gebot, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da, Matthäus 5, 39 bis 40. Entgegen den Maßstäben der Welt ist es besser, wenn man verklagt wird und verliert, als wenn man verklagt und gewinnt. Für einen Christen ist es unmöglich zu klagen und geistlich zu gewinnen. Wenn wir benachteiligt werden, sollten wir uns selbst der Gnade Gottes anbefehlen, dem es möglich ist, dies zu unserem Besten und zu seiner Verherrlichung zu verwenden. Nun bringt MacArthur ein Zeugnis von einem befreundeten Anwalt, was er da erlebt hat. Er schreibt: Ein befreundeter Rechtsanwalt sagte mir einmal, dass er über die Jahre Dutzende von Christen beraten hat, Anklagen gegen Christen fallen zu lassen. In über 90% der Fälle war er erfolgreich. Und er berichtet, dass diese Gläubigen, also solche, die die Anklage gegen andere Christen haben fallen lassen, dass diese Gläubigen ohne Ausnahme gesegnet wurden. Ebenso wurden diejenigen, die auf einer Lösung ihrer Streitigkeiten vor Gericht bestanden, ohne Ausnahme verbittert und nachtragend, egal ob sie gewonnen oder verloren haben. Wenn sie vor Gericht gingen, haben sie geistlich immer verloren. Und er schließt: Der Herr kennt die Bedürfnisse seiner Kinder und wird darauf achten, dass wir haben, was wir benötigen. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten so wird uns dies alles zugefügt werden. Matthäus 6, Vers 33. Das oberste Interesse eines Christen sollte nicht sein, seine Besitztümer zu beschützen oder sein Recht zu bewahren, sondern seine Beziehung zu seinem Herrn und zu seinen Mitgläubigen. Zitat Ende. Das sollte das oberste Interesse sein. Ich schließe damit, dass wir uns nicht missverstehen. Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit und auch des Friedens, aber auch der Barmherzigkeit. Das können wir nicht auseinanderreißen. Gott schafft Recht auf seine Weise. Wir müssen es nicht mit dem Ellbogen und mit der Dampfhammerfaust durchboxen. Der Herr greift ein zu seiner Zeit. Das soll uns Trost sein, aber auch Ansporn, in Liebe dem anderen zu begegnen. Auch wo uns Unrecht geschieht oder wir uns das einbilden, dass uns Unrecht geschieht. Manchmal ist es gar nicht immer so. Aber dass wir einfach da beten, Herr, leite du mich, dass ich in Weisheit und Geduld und Vernunft und Wahrhaftigkeit und Liebe handeln kann. Auch da, wo es eine schwierige Situation ist. Möge der Herr uns auch da gnädig sein. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Allmächtiger Gott und Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, beten wir dich an und danken dir, dass du ein Gott der Gerechtigkeit, des Friedens und der Barmherzigkeit bist. Herr, wir bitten dich, schenk uns die Kraft, auch die andere Wange hinzuhalten, wenn uns jemand auf unsere Wange schlägt. Schenk uns die Kraft, nicht zurückzuschlagen, sondern zu vergeben und uns zu versöhnen. Schaffe aber auch Gerechtigkeit zu deiner Zeit und mit deinen Mitteln. Danke, dass ich das auch schon oft erleben durfte, in der letzten Zeit besonders. Und dass du auch jeden von uns so leiten kannst, dass Wahrheit und Liebe sich miteinander verbinden. So segne uns auch weiterhin an diesem Abend. Geleite jeden Einzelnen, der fahren muss, nach Hause und sei du mit uns. Amen.